Hey und herzlich willkommen. Schön, dass ihr einschalten konntet zum Podcast von Schule von Tyrannus mit Daniel Jumor. Holt eure iPads, Stifte und Notizblöcke und vergesst nicht mitzuschreiben. Falls wir noch nicht mit euch connecten durften, dann folgt uns auch gerne auf Instagram unter Schule von Tyrannus oder unter Daniel_Jumor. Wir wünschen euch sehr viel Spaß und Einsicht mit dieser Folge.
Sit down and learn.
Ah, Jesus, wir danken dir. Amen. Wir wollen, oder ich möchte heute über etwas sprechen, oder wir machen weiter da, wo wir aufgehört haben. Ich hatte eine ganz andere Lehre vorbereitet. Dann war ich vorhin im Gebet und der Heilige Geist sprach zu mir, ich spreche nicht darüber. Also, okay. Bis ich ungefähr hier vor der Tür war, wusste ich nicht genau, wo ich rüber sprechen soll, aber der Herr ist gut. Amen. Okay. Lass uns die Bibel aufmachen zu Johannes 2. Wir haben letzte Woche über Geist und Wasser gesprochen. Sorry, Wasser und Wein. Ich sage extra Geist, damit niemand denkt, dass er... Wir waren am Wochenende in Frankreich und dann waren wir fertig und man war so, was machen wir jetzt? Meinte jemand, lass uns Wein trinken, weil at least Wein ist das Fundament für jeden Genuss. Amen. Sag, ich bin nicht jemand. Ich habe das nicht gesagt. Jemand weiß, dass er jemand ist. Amen. Johannes 2, sind wir da? Alright. Wir hatten gelesen bis Vers 11. Hatten gesagt, dass das, was in Johannes 2 geschehen ist, ist nicht einfach ein Wunder, sondern es ist ein Zeichen. Ja? Die Bibel sagt, oder Jesus sprach zu seinen Jüngern und er sagte, diese Zeichen sollen alle folgen oder sollen jeden folgen, der glaubt. In meinem Namen sollt ihr Kranke heilen, in meinem Namen sollt ihr Dämonen austreiben, in meinem Namen sollt ihr Blinde sehen machen, Lahme gehen machen und all diese Sachen. Und Jesus sagte, es sind Zeichen, nicht alles sind Heilungen, nicht alles sind Wunder. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen und hatten gesagt, Wunder sind dafür da, dass Menschen fasziniert werden und denken, wer ist dieser Gott? Ja, hatten wir gesagt, Wunder faszinieren. Aber Zeichen faszinieren nicht nur, sondern sie kommunizieren etwas zu uns. Das heißt, wenn Gott ein Zeichen macht, müssen wir über unsere Faszinierung etwas kommuniziert kriegen, was der Herr gerade sagen will. Wenn Gott etwas macht und es fasziniert dich nur, dann war es ein Wunder und kein Zeichen. Wenn Gott etwas macht und das fasziniert, aber nachdem es passiert ist, merkst du, dass irgendwas zu dir gesprochen wird, dann merkst du, dass es war nicht einfach nur ein Wunder. Gott hat sich nicht nur... Ihr wisst, dass Gott manchmal seine Schultern zeigt und einfach nur zu beweisen, ich bin Gott und da gibt niemand wie ich. Aber Gott, wenn er ein Zeichen setzt, dann macht er es nicht, um zu beweisen, dass es niemand so gibt wie ihn, dass er der einzig wahre ist. Wenn er ein Zeichen macht oder wenn er ein Zeichen tut, dann möchte er, dass der Empfänger irgendwas kommuniziert kriegt. Amen. Und deshalb sagt die Bibel, das ist das erste Zeichen, was Jesus tat. Es ist nicht das erste Wunder. Wenn wir die Bibel lesen, je nachdem, wie du es chronologisch siehst, würde jemand sagen, aber da kommen wir gleich hin, würde jemand sagen, das erste Wunder, was passiert ist, ist nicht unbedingt Wasser zu Wein, es ist eher, dass Petrus seine Mutter geheilt worden ist. Weil in Lukas 5 heißt es, nachdem er Petrus und Co. hatte, dem Boot gestiegen ist, ging er sofort in Petrus sein Haus und seine Mutter hatte Fieber. Er hat die Hand aufgelegt und sie war geheilt. Das heißt, es gibt viele Debatten drum, ob das erste Wunder ist oder nicht oder sonst was. Aber was wir sagen können, es ist das erste Zeichen. Das erste Wunder, die erste Heilung, sollen sie machen. Aber was wir wissen, ist, dass das ist das allererste Zeichen, was Jesus gesetzt hat. Amen. haben wir gesagt, wenn es ein Zeichen ist, dann müssen wir uns als gute Studenten der Bibel versuchen zu verstehen, was Gott kommunizieren wollte. Und wir haben letzte Woche gelernt, sehr viel gelernt. Und wir haben gelernt, dass es nicht nur, dass du nicht einfach so mit Fingerschnips an Offenbarung kommst, aber du musst gefüllt sein mit Wasser. Du musst gefüllt sein mit dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes Überfluss an dir nimmt, hat Gott ein Gefäß voll mit Wort, wo er nun Geist hinzugießen kann. Amen. Und das ist der Ort, wo das, was du lernst, nicht nur dich verändert, sondern die Menschen um dich verändert. Sag Amen. Dass das, was du lernst, nicht nur dich verändert, sondern deine Familie verändert, deine Freunde verändert, deine Community verändert. Dass das, was du lernst, Menschen einfach begegnen und sie werden verändert. Amen. Heute wollen wir weitermachen. Wir machen direkt weiter da, wo Jesus aufgehört hat. Oder da, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich wollte heute eigentlich über Johannes 3 sprechen, über das Leben von oben. Wenn du das, ich weiß nicht, welche dich mehr umhaut, ob das Leben von oben war. Aber ich denke, das, was wir heute lernen, und ich denke, das ist auch das, was der Heilige Geist uns kommt, ist sehr praktisch. Wenn wir das wirklich verstehen, für viele werden heute viele Antworten, also viele Fragen werden beantwortet werden. Und ihr werdet verstehen, wie ihr euer Leben so navigieren könnt, damit ihr wirklich das kriegt und empfangen könnt, was ihr immer proklamiert. Amen. Amen. Wusstet ihr, dass all die Gebete, die wir beten nicht und schreien einfach und wollen keine Ergebnisse sehen? Wenn man jedes Gebet ernstlich betet, die Bibel sagt, und das ernstliche Gebet eines Gerechten vermag viel. Nur wenn es ernstlich, wenn du wirklich dein Gebet eifrig und ernstlich gestaltest, kann es viel bewegen. Ich hatte diese Woche eine heftige Begegnung. Ich kann mich noch nicht davon erholen. Ich war Montag am Beten, bin schlafen gegangen und während am Ende des Gebets habe ich so ein bisschen die Schwere gefühlt. Und dann habe ich gesagt, Heilige Geist, was ist das? Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, sagt, es ist nichts passiert, aber etwas ist unterwegs, sei vorbereitet. Ich bin am Dienstag aufgestanden, und ich war im Homeoffice. Sag das niemand, aber ich habe Homeoffice von meinem Bett gemacht. Die ersten 2 Stunden. Ich war in meinem Bett und ich dachte, oh nee, und dann Calls und dann habe ich Dings und irgendwann habe ich so nochmal diese Schwere gefühlt und ich merkte direkt, wie Sünde klopft. Ganz komisch. Und dann war das so, kennt ihr diesen Moment, wo du noch Kontrolle hast? Das ist der Moment, wo du entscheiden solltest. Ich habe gesagt, das wird nicht passieren. Gott hat mich darauf vorbereitet. Dann hatte ich ein Meeting. Ich bin aufgestanden, ich habe alles gemacht. Dann waren wir am Abend im Gebet. Ich war bei den Gebeten, wir waren drin, wir haben gebetet. Ich habe gebetet für 5 Minuten. Ich saß auf meinem Sofa, ich war echt K.O. Normalerweise stehe ich. Ich saß auf meinem Sofa. Ich war am Beten. Auf einmal steht ein Engel vor mir in meinem Zimmer. Ich habe mich so erschrocken. Und er sagte mir klar, ich bin ein Engel von der Garde von Michael. Und er hat ein Schwert in sich. Er sagte, ich bin gekommen, um dich zu akkompanieren in Dingen wie Warfare und all das. Du hast heute etwas empfangen. Oder heute bin ich gekommen, um dich auszurüsten für etwas. Und das hat so entspannt angefangen, weil ich war einfach... Und ich wusste aber, wenn ihr diese Anwesenheiten öfter steht, ich wusste, irgendwas ist in diesen Raum getreten. Da habe ich direkt alles liegen und stehen lassen, bin auf mein Knie gegangen, anbeten und ich sah einen Engel, einen mächtigen Engel mit einem Schwert. Ich dachte, ich bin gekommen, um dich nochmal auszurüsten für Dinge wie Warfare und alles. Als ich fertig war, sprach der Heilige Geist zu mir. Er sagte, ich hatte diese Begegnung für dich vorbereitet, aber hättest du heute Morgen irgendwas gemacht, was mir nicht gefällt, hättest du diese Begegnung nicht gehabt. Das heißt, all diese Sachen, die wir sagen mit Aussagen, damit die Engel kommen und dir dienen, das sind nicht einfach Worte. Einige von euch, ihr verpasst eure heftigsten Begegnungen wegen falschen Entscheidungen im falschen Moment. weil ein Moment der Schwäche, das ist der Ort, wo du kannst sehen, was passiert. Also du kannst von hier aus sehen und sagen, okay, wenn das passiert, Gott wird mir vergeben und da, du kannst ausrechnen. Aber du weißt nie, was gekommen wäre, wenn du überstanden hättest. Weil das ist nur für den sichtbar, der wahrhaftig übersteht. Das ist der Ort, wo ich euch ermutigen möchte, sei nicht jeden Tag im Gebet und sag, ja, und ausharren. Und Jesus war 40 Tage im Dings, das war Montag das Gebet, ne? Daniel hat gebetet? War es Montag? Irgendjemand hat Montag, oder war es Dienstag? Irgendjemand hat gebetet und ich kam rein und da war, ja, und ausharren und Jesus macht 40 Tage und nach 40 Tagen kamen die Engel, um ihm zu dienen, da. Ich habe so gehört, ich so, yes, Amen. Nachdem mein Fasten, ich werde Engel sehen. Einige von euch, die waren am Beten und Aber für den, der glaubt, der wird Engel sehen. Nicht, dass Engel dich faszinieren, die kommen einfach, um dir zu dienen, um dir zu sagen, hey, ich bin hier, um das und das zu machen. Amen. Das heißt, wir müssen oder wir dürfen nicht. Wir hatten ein Interview mit Vetsche und sie sagte eine interessante Sache und sie sagte, Gebet ist nie verschwendet, aber Gebet ist wirklich effektiv, wenn du es intentionell machst. Das heißt, du kannst dir, das nicht, du verschwendest nicht deine Zeit. Aber wenn du wirklich Glauben und Intention dahinter stellst, kannst du viel damit erreichen. Und du kannst viel daraus ziehen. Aber wenn es ein Ding ist, was Routine und immer kommen, ein bisschen Gebet reinwerfen, at least, damit der Ofen weiter brennt, dann betest du zwar, und das hat zwar Effekt, aber die Belohnung oder das, was der Herr dir auf der anderen Seite geben möchte, verpasst du manchmal. Amen. Johannes 2. Ich möchte heute wirklich praktisch wie möglich etwas lehren. Lesen wir ab Vers 12. Sind wir da? Johannes 2, Vers 12. Okay. Danach zog er hinab nach Kapernaum. Er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben wenige Tage dort. Und das Passa der Juden war nah. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen, Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und er trieb sie alle aus dem Tempel. Amen. Samt den Schafen, Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Während er das sagte, in diesem Moment, wo er das sagte, sagt Vers 17, seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du das tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen wieder auferrichten. Er aber redete von seinem Leib. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Als aber das Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich nicht ihnen an. Was Jesus gemacht hat, müssen viele lernen. Er sagt, er vertraute sich ihnen nicht an, weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste, was in den Menschen war. Du, all dein Leben ist, dass jemand sagt, du bist wirklich gut. Dass jemand dich approved für irgendwas, was du tust. Aber wenn du wirklich weißt, was du tust, ich hatte letztes Mal ein Gespräch. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem. Und es ist gar nicht zu lachen, es war ein relativ ernstes Gespräch. Das war so, ja, aber ich möchte nicht, dass du denkst, dass du böse bist oder so. Ich bin nicht böse. Ich weiß, ich bin nicht böse. Ich möchte nicht, dass du denkst, dass du jetzt irgendwas... Ich weiß, ich habe nichts Schlimmes getan, ich bin nicht böse, ich weiß das. Jemand muss mir nicht sagen, wenn ich was Böses tue, ich weiß, dass ich was Böses getan habe. Wenn ich nicht was Böses tue, weiß ich auch, dass ich nicht was Böses getan habe. Wir müssen davon wegkommen, dass Menschen agreen, validieren oder sonst was, was wir sind oder was wir nicht sind. Es ist der Herr, der das Sagen hat. Amen. Aber was ich oder wo wir heute eintauchen werden, ist Vers 17. Während Jesus all das tat, sagten seine Jünger oder dachten aber seine Jünger, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Amen. Wir wollen oder ich möchte heute mir die Zeit nehmen, um über Eifer zu sprechen und was für einen Wert das hat. Und ich möchte Eifer gegenstellen zu Intimität. Weil ich gemerkt habe, dass viele nicht wissen oder keinen Wert hinter Eifer sehen. All das, was bisher oder was wir Ausschluss darüber bekommen haben, Intimität. Was niemals tiefer oder niemals weniger wert ist, aber Eifer hat eine Sache an sich, die wir lernen müssen. Amen? Und Eifer ist etwas oder ist eines der wenigen Sachen, die Menschen von A nach B bringen können. Ich möchte euch ein Bibelvers zeigen und da, wir kommen später dahin, aber das beweist, wie wichtig Eifer ist. Das müsste in Matthäus 20 sein. Wait. Mr. Matthäus. Nein, das ist nicht. Es muss Matthäus 20 sein. Aha, Matthäus 20. Vers 20. Sind wir da? Matthäus 20, Vers 20. Chris, lies mal bitte.
Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. 21. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen, in deinem Reich. 22. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm, wir können es.
Amen. Müsst ihr euch vorstellen, die Mutter von Johannes und Jakobus kommt zu Jesus und sagt, Herr, ich möchte, dass, wenn du in dein Reich bist, dass meine zwei Kinder nah neben dir an deiner Rechten und Linken sitzen. Weil das ist meine Interpretation, weil die Mutter wahrscheinlich gesehen hat, wie sehr Johannes ihn liebt und all das und dies und das. Und auch wie sehr Jesus deren Leben verändert hat. Und deshalb möchte sie oder bittet sie ihn, dass wenn du in dein Reich bist, nimm meine beiden Söhne. Einer soll zu Rechten und einer, das ist eine heftige Mutter. Amen. Ich bete, dass Gott euch solche Mütter, dass sie zu Jesus geht und sagt, Gott, für meine Kinder, alle anderen sind egal, aber meine Kinder, einer rechts und einer, nicht mal, dass sie in deiner Nähe sind. Sag, einer rechts und einer links. Jesus, seine Antwort war, ihr wisst nicht, worum ihr bittet, weil ihr wisst nicht oder seid ihr sicher, ob ihr diesen Kelch trinken könnt, den ich auch trinke. Das Problem oder das, was oftmals sichtbar wird, gerade in der Zeit oder weshalb Gott auch gerade da spricht, um viel Ausschluss zu geben, ist, dass Intimität kann dafür sorgen, dass du Gott nah sein möchtest. Aber wenn du nicht genügend Eifer hast für diese Art von Wünsche, die du hast, wirst du niemals in der Lage, und das sagt Jesus, dass dein Wunsch ist zwar korrekt, aber ich weiß nicht, ob du den Eifer hast, um das zu überstehen, um da zu sitzen. Das heißt, jemand, der Intimität ohne Eifer lebt, hat zwar die größten Wünsche danach, Gott nah zu sein, Gott am nächsten zu sein, immer mit den Herren zu laufen und sonst was, aber es ist der Eifer, der dich treibt, um die Preise zu zahlen, damit du da sein kannst. Deshalb haben einige von uns die größten Wünsche, ich will dich sehen und ich will dich sehen. Dein Wunsch ist korrekt, dein Eifer fehlt. Jesus, seine Antwort war nicht, boah, ich muss jetzt checken, ob euer Herz richtig ist, ob ich euch erlaube. Jesus war, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich zahlen könnt, was gezahlt werden muss. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kelch trinken könnt. Ich weiß nicht, ob euer Eifer mit eure Wünsche übereinstimmt. Und das ist der Ort, wo, wenn Intimität nicht balanciert wird mit Eifer, hast du Menschen, die nach Gott wünschen und schreien, aber niemand von denen sieht wahrhaftig Gott. Wenn Eifer fehlt, der Eifer, das zu tun, und wir werden gleich wirklich reingehen, was Eifer bedeutet, das zu tun, was getan werden muss, kannst du dein Leben lang einen Wunsch haben, Gott nahe zu sein und nie ihn sehen. Aber dein Herz war korrekt. Wenn jeder, der ein korrektes Herz hat, Gott sehen würde, dann würde ich keine Anrufe kriegen, wie kriege ich eine Begegnung mit dem Herrn? Weil wenn es wirklich nur das wäre, dann Begegnungen würden fließen. Amen. Aber wir merken, dass es gibt Wünsche, die seit Jahren danach trachten, bis heute es noch nicht gesehen haben. Das heißt, es gibt eine Komponente, die fehlt, damit diese Sache zusammenkommt. Amen. Und ich möchte heute mein Bestmögliches geben, um diese Komponente zu bringen. Amen. Was ist der Unterschied zwischen Eifer und Intimität im Glauben? Eifer zielt darauf ab.
Eifer. Intimität. Ich müsste vorher sagen, dass beides, sowohl Eifer als auch Intimität, von Liebe zeugt.
Jemand, der Eifer hat, liebt den Herrn, und jemand, der Intimität mit den anderen, liebt den Herrn auch. Eifer zielt darauf ab, Dinge für etwas oder für jemanden zu tun. Das ist das Ziel. Das heißt, Eifer ist nicht um Eifer, wenn wir von Eifer sprechen, heißt das, ich bin gewollt, Dinge oder etwas zu tun für jemanden oder etwas, was ich haben möchte. Das ist Eifer. Wenn wir von Intimität sprechen, sprechen wir nicht davon, dass jemand gewillt ist, etwas zu tun für jemanden, aber Intimität zielt ab, der Person selbst nah zu sein. Das heißt, das eine ist, etwas für ihn zu tun, das eine ist, ihm selbst nah zu sein. Amen. Und wenn du in den Leib Christi schaust, merkst du, wir haben einige Leute. Oh ja, ich wollte das machen. Jeder, der sich einordnet als jemand, der Eifer hat, soll auf die linke Seite. Und jemand, der sich einordnet als jemand, der Intimität hat, soll auf die rechte Seite. Quick. Hä? Jetzt. Eifer, Intimität. Hier ist Intimität. Hier ist Intimität und hier ist Eifer, sorry. Ich weiß nicht, ob andere Leute euch auch so bewerten will. Wo bist du? Wo seid ihr? Ey, wir haben nur fünf Leute mit Eifer. Hä? Pam Eifer?
Muss man unbedingt eine Seite?
Du hast das Gefühl, du bist zwischen. So you are not hot or cold. Du bist nicht heiß oder kalt. Was bist du denn?
Ich bin auch.
Ey, bitte.
Das Ding ist, muss ich nicht, um Intimität zu haben, auf Eifer.
Du sollst mir sagen, ob du Eifer hast oder Ding. Okay, was übersteigt? dann setz dich mal hin. Ich möchte heute wirklich etwas beantworten oder etwas lernen, was uns viele Antworten geben wird. Weil viele, wir merken schon an der Balance hier, das ist keine Balance, das ist auch 70 zu 30 oder was, oder 80 zu 20, 70 zu 30. Geschätzte 70 zu 30. Merken wir, dass das Thema Intimität viel mehr wahrgenommen wird als das Thema Eifer. Oder das Thema Intimität einen höheren, für den Alltagschristen einen höheren Wert hat als Eifer. Viele Menschen wissen nicht mal, was sie mit Eifer haben. Es ist so krass, dass wenn du Menschen siehst mit Eifer, die nerven dich. Wer kennt das? Es ist so extrem, dass wenn jemand zu viel Eifer hat, du denkst, geh aus mein Gesicht. Du bist einfach laut, du bewegst dich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob er über dich spricht, sie war dabei. Sein Jesse war hart und du bist einer deiner Brüder. Amen. Ich kenne viele Leute mit Eifer, die nerven. Sehr viele. Aber ich werde euch heute auch sagen, was vernünftiger Eifer ist und was einfach nicht guter Eifer ist. Amen. Unsere ganze Lehre wird auf zwei Verse basieren heute. Matthäus 6, 33. Und Matthäus 22, von Vers 24. Matthäus 6, 33 sollte jemand auswendig kennen. Matthäus 22, ab Vers 24. Amen. Okay, lass uns Matthäus 6,33 lesen. Es gibt ein Kontrast, eine Spannung, die entweder gelöst werden muss oder wir müssen lernen, mit dieser Spannung umzugehen. Amen. Matthäus 6,33, trachtet vielmehr zuerst. Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen. Amen. Viele nehmen diesen Bibelvers und sagen, ey, du solltest in dein Leben zuerst nach was trachten? Nach Gott. Die Wahrheit ist, das steht da nicht. Die Wahrheit ist, da steht nicht, trachte zuerst nach Gott, sondern da steht, trachte zuerst nach seinem Königreich. Nach Gottes Königreich zu trachten und nach Gott zu trachten, sind zwei verschiedene Dinge. Es ist nicht dasselbe. Du kannst nach Gott trachten und niemals etwas wissen über sein Reich. Davon haben wir viele Christen. Die wissen nicht, wie das Reich Gottes funktioniert. Die wissen nicht, welche Sachen wir tun, welche Sachen wir nicht tun. Die wissen nicht, dass wir im Reich Gottes wir geben. Wir fasten, wir beten. Das sind Dinge, die tun wir nicht, wenn jemand uns sagt, das ist Charakter, DNA von jemand, der im Reich Gottes wohnt. Das heißt, du kannst auf der Suche nach Gott sein oder nach Gott trachten mit all dem, was du hast und nie etwas über sein Reich erfahren. Weil du einfach nicht danach trachtest. Jetzt sagt Jesus hier, trachtet nicht als zweites. Er sagt nicht, trachtet als drittes. Was sagt er? Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Er ist für Jesus, seine Aussage ist, wenn es etwas gibt, was ihr als allererstes tun solltet, trachtet nach seinem Reich. Jetzt merke ich schon, Spannung kommt, ich mag das. Jesus sagt das, für jeden, der eine Bibel hat, wo Jesus seine Worte rot unterschrieben hat, merkt ihr, das sind Jesus seine Worte, das ist nicht irgendjemand, der ihn zitiert. Er sagt selbst für jeden, und das Teil der Bergpredigt, er sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr etwas machen wollt, zuerst trachtet nach seinem Reich Gottes. Jesus zu seinen Jüngern. Jetzt Matthäus 22. Seid ihr da? Matthäus 22, die letzten Verse unten. Ab Vers 24. Ab Vers 37. Matthäus 22, ab Vers 37. Achso, nee, ab Vers 37, sorry, I'm sorry. Sind wir da? Und Jesus sprach zu ihnen, oder lass mal vom 34 lesen, damit wir verstehen, was passiert. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hat, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm die Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gesetz oder Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das was? Und größte Gebot. Was sollen wir jetzt als erstes tun? Das ist der Ort, wo Spannung und Kontrast, also Spannung entsteht zwischen: Suche ich oder trachte ich zuerst nach Gott, also liebe ich zuerst Gott mit allem, was ich habe, mit allem mein Sein und all das, oder trachte ich zuerst nach seinem Reich? Wenn du wirklich jemand bist, der die Worte so nimmt in der Bibel, wie da stehen, wirst du merken, das ist eigentlich ein Kontrast. Das ist der Ort, wo, wenn du in deiner stillen Zeit bist, du wirst, dass ich in einige eurer Zimmer manchmal mit bin. Wenn du in deiner stillen Zeit bist, du weißt nicht, ob du jetzt Warfare beten sollst oder ob du einfach ruhig sein sollst vor Gott. Du weißt nicht. Du bist confused. Manchmal, du betest zwei, drei Tage, dann bist du irgendwann mal, denkst du, boah, ich bete die ganze Zeit, ich verbringe keine Zeit mehr mit Gott, ich bete nicht mehr so viel, ich gehe einfach nur vor Gott, um Zeit mit ihm zu verbringen. Confused. Weil du weißt nicht, ob Liebe zuerst mit all dein Sein, mit all deiner Seele und mit all deiner Kraft, oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Beides ist zuerst. Wenn beides zuerst ist, was tun wir als erstes? Wisst ihr, was interessant ist in geistlichen Dingen? Was für den Menschen das und dann sein muss, oder sag mal, was für den Menschen es ist entweder oder ist, ist für Gott beides ist genauso. Was für den Menschen, okay, Gott, du musst mir jetzt sagen, ist das entweder so oder so, ist für Gott, es ist so und es ist so. Es ist nicht entweder oder, es ist beides zuerst. Das ist der Ort, wo du sagen kannst, Jesus ist nicht Gott, aber Jesus ist auch Gott. Weil Jesus ist nicht Gott, weil er der Sohn Gottes ist. Jesus ist aber auch Gott, weil er Gott selbst ist, Gott selbst Fleisch geworden ist. Das ist der Ort, wo, wenn du wirklich, deshalb sagt die Bibel, die Weisheit Gottes ist oder wird, oder der Mensch kann die Weisheit, irdische Menschen können die Weisheit Gottes nicht wirklich verstehen. Weil das ist der Ort, wo, Beispiel, jedes Mal dasselbe Beispiel, kann Gott eine Box schaffen, ohne dass er weiß, was da drin ist? Wenn du sagst ja, ist er nicht allmächtig. Wenn du sagst nein, ist er nicht allwissend. Für Gott ist aber er ist allmächtig und allwissend. Das heißt, er kann diese Box schaffen, ohne dass er weiß, was da drin ist. Kann aber die Box schaffen, auch wissen, dass er was da drin ist. Diese Dinge können im Geistlichen oder für Gott können diese Sachen nebeneinander stehen. Und wir müssen dahin kommen, wo wir lernen, wie Dinge nebeneinander stehen und trotzdem denselben Wert haben. Amen? Beides ist zuerst. Das Ding ist, das Königreich Gottes erfährst du nicht durch Intimität, erfährst du durch Eifer. Weil da heißt es nicht, lieb das Königreich Gottes und alles wird dir beigebracht. Da heißt es, trachtet, sucht, seek. Das ist eine aktive Form von Eifer, damit du das Reich Gottes haben kannst. Wenn es aber hier um Gott geht, geht es nicht um ein aktives Wollen, es geht einfach nur um ein aktives vor ihm sein. Es ist Liebe. Das heißt, es sind nicht dieselben Sachen, die dieselben Sachen hervorbringen. Deshalb müssen wir Ausschluss darüber bringen, was sorgt dafür, dass ich das Reich Gottes verstehe, das Reich Gottes erbe, und was sorgt dafür, dass ich Gott selbst sehe, begegnen kann und mit ihm intim bin. Es sind nicht dieselben Sachen. Amen. Wir wollen mit Eifer anfangen. Eifer, das Wort, was genutzt wird für Eifer, ist Zelos oder Zelos.
Das griechische Wort.
Zelos ist, ich weiß nicht, ob die Information für euch wichtig ist, aber es ist ein griechischer Gott gewesen, Sohn von einem griechischen Gott. Und man hat ihn beschrieben mit die Personifizierung von etwa, nach etwas streben. So hat man ihn beschrieben. Ja? Das heißt, wenn wir über Eifer sprechen, sprechen wir über jemand oder ein eifriges Streben nach etwas, ein unablässiges, ständiges Bemühen und Streben nach etwas. Wir sprechen von, oder eifrig bedeutet, persönlichen Einsatz geben für etwas. Ich wiederhole, unablässig streben, ständiges Streben, ständiges Bemühen, persönlicher Einsatz ist Eifer. Wenn du den letzten Punkt von persönlicher Eifer liest, merkst du, dass persönlicher Eifer kann niemals für Intimität sorgen. Weil Intimität kannst du nicht erzwingen, das muss Gott dir schenken. Du musst vor ihm kommen und sagen, Gott, ich bin hier für dich. Und die Bibel sagt, wenn er ein Herz sieht, was komplett nach ihm trachtet, was er lässt sich finden. Du kannst Gott nicht sagen, ich bin hier, komm hier hin. Aber wenn Gott jemanden sieht, der sagt, oh, er sucht oder sein Herz wünscht wirklich nur mich, dann lässt Gott sich finden. Amen. Das heißt, persönliches Bestreben und all das, das ist hier, das kommt unter der Kategorie von Eifer. Und ich möchte euch wirklich da reintauchen, um zu verstehen, wie wichtig oder wie wir Eifer einkategorieren können. Amen. Wenn wir in der Bibel sehen oder wenn wir in die Bibel gehen, wir hatten das Gespräch, ich hatte das Gespräch mit einigen im Auto. Wenn wir in die Bibel gehen, sehen wir zwei Personen, die beide etwas verkörpern. Wir sehen Petrus und wir sehen Johannes. Beide Menschen, die Jesus sehr nah waren, beide Menschen, die in der Geschichte von Jesus nicht wegzudenken sind, beide Aposteln, die einen immensen Einfluss hatten. Der eine ist der, der uns Aufschluss darüber gibt, was passieren wird. Johannes in den Offenbarungen. Der andere ist der, den Gott sagt, mit allem, was ich anfangen will, du bist derjenige, auf den ich bauen will. Das ist Petrus. Die ganze Apostelgeschichte von Apostelgeschichte 1 bis hin zu 9, wo Paulus ins Spiel kommt, ist alles Petrus. Das heißt, wir haben jemanden, wo Gott sagt, mit dir werde ich Leuten verstehen lassen, was alles kommen werde, und mit dir werde ich anfangen. Das heißt, du kannst nicht den anderen wegdenken und den anderen akzeptieren. Auf der anderen Seite kannst du den anderen auch nicht höher stellen als den anderen. Weil wenn du jemanden hast, der dir die Zukunft sagen kann, aber niemanden zum Anfang hast, bringt die Zukunft dir auch nicht viel. Wenn jemand den Anfang setzen kann oder der jemanden gefunden hat, mit dem du den Anfang setzen kannst, aber niemanden hast, der die Zukunft voraussagt oder das Ganze zu Ende bringt, kannst du auch nicht viel anfangen. Das heißt, die haben beide in ihrer Priorität, haben sie einen immensen Wert. Wenn du die Bibelische studierst. Und ich habe euch schon gesagt, dass das Markus-Evangelium ist das Evangelium, was von Petrus initiiert oder von Petrus nicht geschrieben, aber er hat das Markus erzählt und Markus hat geschrieben. Weil Markus war kein Jünger von Jesus. Ja? Wir müssen uns vorstellen, wer hat schon mal das Markus-Evangelium gelesen? Markus-Evangelium hat so, es ist nicht wie Johannes-Evangelium, aber ein bisschen. Weil Markus nimmt sich auch nicht Zeit zu sprechen, von wo ist Jesus gekommen, da. Markus kommt und sagt, bumm, erste Wunder. Er kommt, spricht kurz von Johannes und dann geht es direkt los mit dem Wunder. Markus Evangelium ist das Evangelium mit den meisten Wundern. Das Markus Evangelium zeigt, was Jesus alles getan hat. Und es ist kein Wunder, dass jemand, der Eifer widerspiegelt, wenn er über Jesus schreibt und alles vollbringt oder alles auf den Blatt bringt, was er getan hat. Johannes dagegen, wenn er schreibt, sein primärer Punkt ist nicht, ich möchte euch alles erzählen, was er getan hat. Sein primärer Punkt ist, ich muss die Sachen nutzen, damit ihr wisst, wer er ist. Deshalb sagt er zu Ende von Johannes Evangelium, Johannes 20, unten sagt er, und diese und viele Zeichen hat er noch mehr getan. Aber das habe ich geschrieben, damit ihr wisst, dass er derjenige ist, der von Gott gesandt worden ist. Sein Anliegen ist, versteht diesen Mann. Petrus, sein Anliegen ist, das hat er getan. Menschen, die Intimität wandeln, die sind immer, oder die haben immer mehr Ausschluss über, wer Gott ist. Menschen, die in Eifer wandeln, werden oder haben immer oder sind immer begeistert, was Gott tut. Amen. Deshalb wünsche ich, dass wir uns diese beiden Charaktere anschauen und uns anschauen, was macht Eifer und was macht Intimität. Amen.
Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn doch gerne mit euren Liebsten und Freunden. Hey, vielleicht lebst du hier in Essen und möchtest mit uns connecten. Dann schreib uns doch gerne eine DM, denn wir treffen uns jeden Donnerstag zur Bibelauslegung. Das Ganze ist auch online zugänglich. Ansonsten sei gespannt auf die nächste Folge.